glaube schon, dass das Menschen haben, weil das eben so was Extremes ist. Und irgendwas, was auch man außerhalb des eigenen Spektrums so sieht. Man nimmt sich ja selbst gar nicht so als böse wahr. Es ist ja irgendwie was Fremdes, aber was einen auch gefährlich werden könnte. Und davor möchte man sich ja eigentlich schützen und deswegen müsste man es verstehen und deswegen ist man fasziniert davon.
Künstler selber haben immer wieder die Verwerfung, das Kaputte, das Grausame, das Negative gebraucht, um in ihrer Kunst auch Material zu finden.
Das Gute ist oft langweilig und das Gute ist ja auch immer das Erstrebenswerte. Das wird schon in der Schule propagiert. Sei gut. Und da immer alle genau das machen, jedenfalls alle Intelligenten, das Gegenteil von dem machen, was sie in der Schule lernen, hat eben das Böse eine gewisse Kraft.
Der Schauspieler und Hörspielsprecher Thomas Theme. Der Thomas Theme, der auf den großen deutschsprachigen Bühnen in Film und Fernsehen so ungefähr alles gespielt hat. Alle großen Rollen mit den ganz großen Kollegen und Regisseuren. Seine Paraderollen sind die Abgründigen, die zwielichtigen, kalten, gemeinen.
Im Theater war es vor allen Dingen Dirty Rich, Richard III. Und Mephisto, wenn man den als böse bezeichnen will. Die Bösewichtsnummer hat eigentlich das deutsche Fernsehen bei mir entdeckt und der Film. Also was man mir immer zubilligt, ich kann es selber gar nicht beurteilen, ist eine gewisse Präsenz oder vielleicht sogar eine hohe Präsenz. Und eine hohe Präsenz ist für einen, der es dann am Ende ist, natürlich besser, als wenn so ein Mutschegäbchen da rumstiefelt.
Mutschegäbchen, das ist astreines Thüringisch für Marienkäfer. Denn dort ist er geboren, 1948 in Weimar. Eigentlich will er Architekt werden, aber da kommt die NVA dazwischen. Später Schauspielstudium in Berlin mit Ausreiseantrag in den Westen, Theaterengagements einschließlich Burgtheater Wien und Schaubühne Berlin. Unvergessen Thomas Theme als Shakespeares Richard III., eine der finstersten Theaterfiguren überhaupt. Skrupellos, manipulativ, ehrgeizig, eloquent. In einem 12-stündigen Theatermarathon mit dem Titel Schlachten wird dieser Richard Themes großer Durchbruch.
In der Fassung von Luc Perceval heißt das Dirty Rich Motherfucker der Dritte, ist der Stücktitel. Und der tritt am Anfang auf, genau wie Richard der Dritte. In den normalen Übersetzungen geht an die Rampe und hält einen Monolog. Now is the fucking winter unseres Würgens, befreit vom Eis durch unsere Sonne Yorks. Die Wolken all, die unser Haus betreut, sind in des Sommers tiefen Schoß begraben. So. Und so geht das immer weiter zwischen Englisch und Deutsch.
Für den Abend hagelt es Ehrungen, Inszenierung des Jahres, Einladung zum Theatertreffen. Thomas Theme wird Schauspieler des Jahres.
Es war ja Salzburg, Hamburg, München. Das war überall, dieser Dirty Rich. Und das war natürlich ein ziemlich geistlicher Typ. Ja. Aber ich glaube, da ist man eher abgefahren auf meine Schamlosigkeit. Also auf meine Kompromisslosigkeit. Also, dass ein Schauspieler sich wirklich traut, so zu agieren.
Und Theme traut sich immer mehr. Er spielt die Klaviatur des sogenannten Bösen im Theater und im Film. Jederzeit bereit, für die Kunst alles von sich preiszugeben.
Ich sage Ihnen ganz ehrlich, mit 77 Jahren, wir haben alles in uns. Ich streite nicht mehr ab, dass ich zum Mörder werden könnte. Oder zum Mörder hätte werden können. Nicht als Schauspieler, sondern als Mensch. Und wenn ich mir die heutige Welt angucke, es gibt Situationen, wenn man sich die imaginiert, da kann man zu gar keiner anderen Erkenntnis kommen als zu der, hier würde ich zuschlagen. Es ist im Grunde, ist der ganze Beruf, das Einzige, was vorausgesetzt werden muss, ist Talent. Und das so viel, wie es geht. Der Rest ist Eigentherapie. mit ein bisschen Technik natürlich. Und wenn du das hinkriegst, ist der Rest Ehrlichkeit. Das, was in dir brodelt oder in dir weint oder in dir lacht, das muss raus. Und wenn du das Talent hast, schaffst du in dem Beruf alles.
Kritiker nennen Thieme ein Ereignis, einen, Zitat, Theatertitan mit funkelnd gefährlicher Präsenz. Eine Präsenz, die spätestens 2006 mit Florian Henkel von Donnersmarks Stasi-Drama Das Leben der Anderen auch ein internationales Publikum erreicht. Thieme spielt darin die Figur des DDR-Kulturministers Bruno Hempf. Ein kalter Machtmensch, dem Thieme eine so nüchterne Brutalität verleiht, dass die Banalität des Bösen geradezu greifbar wird.
Nächste Woche Donnerstagabend ist Blatt dreimal eine Feier. Da kommen einige dubiose Leute, Hauser und das ganze Gesocks. Versuchen Sie bis dahin was aufzubauen. Diskreten kleinen OV-Maßnahmen A und B. Nur in seinen Räumen. Nichts Auffälliges, er hat mächtige Freunde.
Zentral eine Vergewaltigungsszene auf dem Rücksitz der schwarzen Ministerlimousine.
Ja, da haben sich die Schauspielerinnen bei der Vorstellung des Films in Hollywood, bei der Akademie, die den Oscar vergibt, den wir ja dann auch gewonnen haben, da haben die anwesenden berühmten Schauspielerinnen bei der Szene mit der Martina Gedeck im Auto hinten, da haben sich die Augen zugehalten. Das habe ich immerhin geschafft in Amerika, die ja einiges gewöhnt sind, dass sie dachten, was ich jetzt sehe, das glaube ich nicht.
Tatsächlich gibt es nach dem Oscar weitere Angebote aus Hollywood. Tom Cruise rät ihm dringend anzunehmen. In der Filmwelt der Schönen und Smarten sei sowas wie Thieme eine Ausnahmeerscheinung.
Die haben ihre Brad Pitts und ihre Clooneys. Aber diese Ekelhaften, die haben sie so massiv nicht.
Thieme lehnt trotzdem ab, weil er sein Englisch zu schlecht findet. Keine Kompromisse, nicht beim eigenen Anspruch, nicht in der radikalen Ausleuchtung seiner Figuren.
Also ich habe ja Kohl gespielt und Hoeneß und Bismarck und da wurde mir dann teilweise vorgeworfen, weiß ich noch, beim Kohl, der war ja damals praktisch, der lebte noch, der war es zwar nicht mehr, aber der lebte noch, da haben sie mir dann die Kollegen angerufen und haben gesagt, du hast den so menschlich gespielt. Ich sage, das haben sie damals dem Brunehof vorgeworfen, als er Hitler gespielt hat. Ich suche immer bei dem Bösen, suche ich immer eigentlich, das habe ich bei Dirty Rich gemacht, das Kind, den Unschuldigen. Wie ist es gekommen? Die Klischees sind klar. Der Vater hat gesoffen, ihn geprügelt, die Mutter hat sich nicht gekümmert. Dann kam er von der Bahn ab und dann ist er irgendwann böse geworden. Ja. Das sind die Klischees. Aber du musst schon subtiler eindringen in so einen Menschen, um zu gucken, auch Adolf Hitler war mal ein niedlicher kleiner Schuljunge.
Das sind die, an denen er sich messen lassen will. Der Bruno, gemeint ist Bruno Ganz, Gerd Fröbe und mit Gerd Fröbe untrennbar verbunden die Figur, die für Thieme eine der größten überhaupt bleiben wird.
Eigentlich schon Goldfinger. Goldfinger ist einfach eine Ansage gewesen damals in jeder Beziehung. Da war weder smart, dann war er noch aus Zwickau. Also das war einfach der Bösewicht, den ich mir auch zugetraut hätte. Ja, das hat ja schon mein Double gespielt.
Überlegen Sie sich Ihre nächste geistreiche Bemerkung sorgfältig, Mr. Bond. Das wird vielleicht Ihre letzte sein.
Erwarten Sie von mir, dass ich rede?
Nein, Mr. Bond, ich erwarte von Ihnen, dass Sie sterben!
Goldfinger, der ikonische Gegenspieler im gleichnamigen James-Bond-Film von 1964. Und vielleicht noch der Hannibal Lecter von Anthony Hopkins. Da befindet sich seine Messlatte. Ein Künstler muss alles wollen und alles aus sich herausholen. Was es da noch braucht?
Na, vor allen Dingen Humor. Weil das ist ja alles Blödsinn, dieses Böse, das ist doch fake. Also Richard III. Bringt ja in Wirklichkeit keinen um. Also der arme Schauspieler, der tut nur so.
Thieme kann gut einstecken. Kritik ist ihm weitgehend egal. Das sagen praktisch alle Schauspieler. Thieme könnte man es inzwischen glauben.
Also für dieses Leben der Anderen, wo ich gar nicht so schlecht war, haben sie mich schon ziemlich auch hergenommen, ja, als ekelhaftes Monster. Aber wie gesagt, das ist ein freies Land. Können doch über mich sagen, was sie wollen. Ich krieg mein Honorar und da muss ich auch ein bisschen resistent sein.
Für Thomas Thieme ist das Abgründige das Material für seine Kunst. Für Gilda Giebel manifestiert es sich meist in einem stattlichen Stapel Ermittlungsakten. Dr. Gilda Giebel, Psychologin und systemische Therapeutin, fachlicher Schwerpunkt forensische Psychologie. Ihr Arbeitsalltag führt sie dorthin, wo Grenzen jenseits der Bühne überschritten sind. Es geht um Straftaten, um Schuld, um Glaubhaftigkeit und um das, was es braucht, dass sich hinter einer vermeintlich intakten Fassade das Ungeheuerliche Bahn bricht.
Also ich würde sagen, eher ein Mangel an bestimmten Eigenschaften und Kompetenzen, nämlich so ein Mangel an Gewissen und Empathie, also auch ein Mangel einer höheren moralischen Instanz, könnte einen potenziell böse machen. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die vielleicht ein eingeschränktes Gefühlsspektrum haben und Sachen auf einem sehr niedrigen Level nur erleben. Das heißt ja nicht gleich, dass die unbedingt böse sein müssen. Es müssen bestimmte Ideen, Fantasien dazukommen, aber manchmal auch nur was Banales. Also es sind so Gefühle, die wir ja alle haben, zum Beispiel wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dass wir dann so einen Groll empfinden und uns rächen möchten. Aber nicht jeder wird deswegen zum Täter oder zur Täterin.
Gilda Giebel arbeitet 6 Jahre lang als Psychologin in einer Sicherungsverwahrung. In ihrem Buch Triebhaft schreibt sie darüber, über ihren Arbeitsalltag zwischen Gewalt- und Sexualstraftätern, Narzissten, Sadisten, Psychopathen.
Dort waren nur Männer untergebracht, die einen Hang dazu haben, schwere Straftaten zu begehen. Das heißt, sie zeigen das nicht aus einer Situation heraus, weil sie gerade überfordert sind, sondern sie sind psychopathisch oder narzisstisch. Sie empfinden kaum Empathie für andere Menschen, auch keine Reue. Und diese Menschen handeln dann halt häufiger, sage ich mal, klassisch böse als andere.
Natürlich ist böse kein Fachterminus in der Psychologie. Die tiefe Missachtung sozialer Normen und der Rechte anderer, im Märchen und unserer Umgangssprache das Böse, die Psychiatrie fasst das unter den Begriffen dissoziale und antisoziale Persönlichkeitsstörungen. Die extremste Form davon sind die sogenannten Psychopathen. Das betrifft tatsächlich etwa 1% der Bevölkerung, wenngleich, das ist die gute Nachricht, nur die wenigsten von ihnen jemals straffällig werden.
Was ich festgestellt habe, dass die, auch wenn die einen gleich hohen Psychopathiewert haben, doch sehr, sehr unterschiedlich sind von ihrer Persönlichkeit. Und manche sind unangenehm im Kontakt, man möchte mit denen nichts zu tun haben. Und dann gibt es Menschen, die durchaus charismatisch sind. Und dann gibt es aber auch eine Personengruppe, würde ich sagen, die auch psychopathisch ist, aber nicht so interessant, weil die zum Beispiel einfach sehr, sehr dissozial ist und wenig komplex. Und dann wird es doch sehr schnell ein bisschen dröge, würde ich sagen. Dann sind die einfach nur brutal und abgestumpft.
Die Faszination für das Böse, sie erschöpft sich längst nicht in Kunst und Literatur. Gilda Giebel forscht seit Jahren zu einem Phänomen, das zunächst kurios anmuten mag. Frauen, die sich zu Schwerverbrechern hingezogen fühlen. Der US-amerikanische Sexualstraftäter Ted Bundy, verurteilt wegen Mordes an 30 Frauen, er war bis zu seiner Hinrichtung 1989 9 Jahre mit einer Verehrerin verheiratet. Der Vierfachmörder und Vergewaltiger Dieter zur Wehme, er heiratet 2001 eine Kellnerin aus Berlin, die ihm zuvor Fanpost in sein Bochumer Gefängnis geschickt hatte.
Das ist ja ein riesiges Spektrum. Es kann eine Frau sein, die sagt, oh Gott, der hat ja jetzt gar keinen mehr. Das sind Menschen, die verlassen wurden von allen und ich möchte nochmal für jemanden da sein. Das heißt, die haben vielleicht nicht unbedingt, sind jetzt gar nicht sexuell in irgendeiner Form erregt oder romantisch interessiert, sondern wollen einfach nur helfen. Die sind sehr altruistisch motiviert.
Hybristophilie heißt das Phänomen. Vom griechischen Hybristis, Übeltäter, und Philia, Zuneigung. Etwas bekannter vielleicht als Bonnie-and-Clyde-Syndrom nach dem berühmten Gangsterpaar.
Manche von denen haben auch so eine Erlöserfantasie. Sie denken, also sie haben vielleicht auch selbst narzisstische Persönlichkeitsanteile und denken, dass sie den Mann retten können. Das ist, die haben dann so eine Vorstellung von einem Mann, der als Junge stark gelitten hat, der nicht genug Liebe erfahren hat. Und sie sind jetzt diejenigen, die ihnen diese Liebe geben können. Und durch sie wird er ein besserer Mensch werden, also durch ihre Liebe.
Solche Rettungsfantasien, die Idee, einen so schwierigen Mann zähmen zu können, das ist laut Forschung nur eine Seite des Phänomens.
Das hat auch eine sexuelle Komponente in dem Sinne, dass Frauen ja schon die Tendenz haben, also jetzt im Durchschnitt, männliche Dominanz als sexuell anziehend zu sehen. Und jetzt ist ja so ein Mann, der vielleicht einen anderen Menschen getötet hat, die Verkörperung des Hypermaskulinen. Besonders dominant, besonders durchsetzungsstark. Und davon geht vielleicht einige auch eine Faszination aus. Und die stellen sich jetzt vor, okay, mit diesen Händen, mit denen er jemanden getötet hat, berührt er mich jetzt aber sehr zärtlich. Und dann, dadurch sind sie dann was ganz Besonderes.
Dabei ist der Umstand der Inhaftierung für die Fantasien kein Hindernis, sondern öffnet vielmehr eine perfekte Projektionsfläche.
Sie werden ja im Alltag keines Besseren belehrt. Also da ist dann keine Zahnpastatube offen und sie erfahren auch keine Gewalt von dem Mann. Und das heißt, sie bekommen eigentlich keine Realität in die Beziehung.
Die Taten der Männer werden dabei geleugnet oder bagatellisiert. Ein weiterer Aspekt, insbesondere bei Frauen, die zuvor selber schon Opfer von Misshandlung oder Missbrauch waren: Ein Mann hinter Gittern kann ihnen nichts tun. Auf diese Weise scheint ausgerechnet der Schwerverbrecher kontrollierbar.
Also gerade auch bekannte, wirklich bekannte Straftäter haben ja so viele Zuschriften bekommen und in Haft wurde dann auch geheiratet teilweise. Ne? Jack Unterweger war ein Beispiel, der hatte ja eine Anwältin als Freundin, die von ihm begeistert war. Anders Breivik bekommt unglaublich viele Fanpost. Aus meiner Sicht sind die Vorstellungen der Frauen da wirklich verdreht. Die können eigentlich von Glück reden, dass diese Männer inhaftiert sind. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, je natürlich nach Gefängnis und nach Regularien, auch nach Land, Familienzimmer aufzusuchen und dann dort dem nahe zu sein.
In einigen Fällen übrigens mit tödlichem Ausgang. Das Phänomen Hybristophilie ist bei Männern in der umgekehrten Konstellation übrigens nicht bekannt. Nicht zuletzt womöglich deshalb, weil auf die etwa 600 Männer, deren Gefährlichkeit als so hoch eingeschätzt wird, dass sie in Sicherungsverwahrung sind, aktuell gerade einmal 2 Frauen kommen. Die Begeisterung für Grauen und Abgründe kennt noch ein anderes Phänomen, die Faszination für echte Kriminalfälle. Von der gemütlichen heimischen Couch aus verfolgen Millionen Menschen den Ablauf wahrer Verbrechen. Seit fast 60 Jahren im ZDF-Klassiker Aktenzeichen XY ungelöst, seit einigen Jahren im Mediengenre True Crime. Wir konsumieren das Verbrechen im Abo. Gilda Giebel über die Psychologie des heimischen Gruselns.
Das ist schon ein wichtiger Fakt, dass wir uns in Sicherheit fühlen. Interessant ist auch, dass 80% der True Crime-Konsumenten Frauen sind. Frauen interessieren sich aber auch mehr für True Crime, wenn das Opfer weiblich war. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass man, das sagen auch Studien, da hat man variiert, ob die Geschichte so ausgeht, dass man hört, wie die Frau entkommen konnte oder nicht, dass man auch ein bisschen was lernen möchte. Also man möchte wissen, gibt es nicht doch irgendeine Situation, wie ich dem Ganzen entkommen könnte. Das ist auch ein Aspekt des Ganzen. Man möchte vielleicht auch gucken, gibt es irgendjemanden im Umfeld, der vielleicht ähnliche Eigenschaften hat, wo müsste ich vielleicht vorsichtiger sein. Und eigentlich macht das ja Angst, aber man lernt damit irgendwie umzugehen. Und damit kriegt man auch so ein bisschen Selbstwirksamkeit zurück und fühlt sich ganz wohl.
Unsere Faszination für das Böse ist so alt wie die Zivilisation selbst. Die Gladiatorenkämpfe im antiken Rom waren eine geradezu staatstragende Belustigung. Emotionen wie Schauder, Angst, Schrecken, Widerwillen, Abscheu und Hass werden in der Kunst ästhetisch angeeignet und dadurch kanalisiert. So beschreibt das der Psychotherapeut und Filmpsychoanalytiker Andreas Hamburger. Unsere Begeisterung für die Abgründe sieht er als Ventil. Was auf der Bühne oder der Leinwand passiert, das geschieht gewissermaßen stellvertretend für unsere Wut, unsere Ohnmacht. Folgerichtig verwundert es kaum, dass uns die Bösen und Gemeinen in der Kunst so begeistern. Der Schweizer Opernregisseur und Theaterintendant Stefan Mergi.
Die Schurken auf dem Theater haben einfach die größere Faszination. Die Richards, Jagos, Franz Moors, Mephistos, sie haben das Tempo, die Intelligenz, die Getriebenheit, diese schillernden Bösewichte mit ihrer besonderen Energie, Kraft und die Intriganz.
Ja, bei dem ist was faul. Das sagt mir mein Bauch. Und der liegt nicht. Aber wenn sie gegen den was finden, dann haben sie einen ganz dicken Freund im ZK. Verstehen, was ich meine?
Die Widersprüche selber sind Zentrum der amtlichen Kultur. Einer Schläf sagt dazu, Theater ist, wenn zwei sich kloppen.
Einer, der es liebt, diese Widersprüche geradezu exzessiv auszuweiden, ist der Regisseur und Autor Armin Petras. Kunst ohne das Böse und die Bösen ist für ihn gar nicht denkbar.
Und die wichtigste, weiß nicht, ob sie wichtig ist, aber die berühmteste deutsche Drama ist Goethes Faust. Und in dem gibt es eben genau eine Figur, die es in der Wirklichkeit überhaupt nicht gibt. Der ist quasi der Hauptdarsteller, das ist Mephisto. Das Böse ist in Faust mehr oder weniger eigentlich immer ein Partner, ein Punching-Partner, ein Partner, der notwendig ist, um bestimmte Dinge zu erringen.
Spätestens seit Adam und Eva von der Schlange verführt worden sind, vom Apfel der Erkenntnis zu kosten, habe sich die heile Welt erledigt. Zerbröselt in Fragmente, Strukturen und Widersprüche.
Gleichzeitig ist es auch eine große Sehnsucht, ein Teil des Bösen zu werden, ohne moralische Voraussetzungen leben zu können. Seit dem Ende der polytheistischen Götterordnung gibt es nämlich eine Institution, die heißt entweder die Kirche oder der Zentralrat verschiedener Parteien oder heutzutage moralischer Veranstaltungsreihen, die der Meinung sind, dass sie eben ganz genau wissen, wo trennt sich das Gut und das Böse, und die nach wie vor der Meinung sind, dass die beiden Welten auseinanderzuhalten sind.
Die Welten sind aus den Fugen. Wo in Sachen Moral kein Stein mehr auf dem anderen ist, treibt Petras seine Figuren oft aus scheinbar banalen Situationen heraus in die Extreme. Zerklüftete Egos in einer als zunehmend ebenso zerklüftet und fragmentiert erlebten Wirklichkeit.
Das Überschreiten des allgemeinen moralischen Mindeststandards, wie es bei Gutmenschen gehandhabt wird, kann und ist bei den Proben, natürlich beim Machen als auch beim Gucken, dieses anarchischen Vorgangs des Ausprobierens und miteinander Aushandels, ein absoluter Moment des Spaßhabens und der Überraschung. Und natürlich gibt es da auch Momente, wo ich sagen würde, da ist das Satanische im Spiel. Aber deswegen ist ja die Probe auch grundsätzlich ein geschützter Raum, in dem man genau das, was in den meisten von uns schlummert, innerhalb seiner Figuren ausleben kann, ohne gesellschaftlich Schäden zu machen.
An den Rändern der Existenz beginnt die Chance auf Erkenntnis. Jenseits der Moral darf Kunst durchdeklinieren, was uns andernfalls womöglich um den Verstand oder vor Gericht bringen würde.
Es gibt ein fantastisches Buch von dem gerade verstorbenen Alexander Kluge, das heißt Die Lücke, die der Teufel ließ. Und da ist natürlich die Lücke im Alltag gemeint, der Moment, wo wir die ausgefallenen Wege, die langweiligen Wege, die vorgeschriebenen Ideen verlassen können und vielleicht auch müssen, wenn wir Kunst machen wollen, weil der Teufel unseren Alltag behindert, überall. Natürlich macht das Spaß, und ohne das, glaube ich, wäre Theater völlig langweilig, wenn wir nicht geschützte Grenzüberschreitungen ermöglichen würden.
Kann sein, dass es genau diese Unwuchten sind, die uns so faszinieren, die wir aber auch erstmal aushalten müssen. Das Gute ist gut, aber das Böse hat die besseren Rollen. Epilog Thomas Thieme.
Die Mitte ist letztendlich performancetechnisch vollständig reizlos auf der Bühne und im Leben.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.